Ja, ein wunderschönes Lied von diesem Lamm haben wir letzte Woche auch gehört. Heute weitermachen darin, genau, cool. Ich dachte zum Anfang, also wir machen weiter im Johannesevangelium. Loggt euch mal ein bei Menti, scannt mal den QR-Code. Ich dachte, eine kleine Umfrage zum Anfang zu machen, um uns ein bisschen wach zu machen und uns einfach so ein bisschen nochmal in den Hintergrund mit reinzunehmen, was Johannes angeht. Genau, loggt euch mal ein und guckt mal, ob das funktioniert. Das wäre cool. Ey, noch nicht abstimmen, viel zu früh. Ja, ist okay. Alles gut. Nee, lass mal noch drinne. Bleib noch drinne kurz. Genau. Ja. Genau, wann wurde das Johannesevangelium verfasst? Ja, die meisten sind schon echt gut dabei. Ich muss hier ganz kurz gucken, ob ich da. Ah, nein. Egal. Das passt schon. Genau, also die meisten sind schon echt gut dabei. Also wir haben zur Auswahl irgendwas zwischen 55, 65, 62, 63, 66, 67 oder 70 bis 100. Es ist gar nicht so wichtig, wann genau Johannes geschrieben hat. Das müsst ihr euch gar nicht so unbedingt merken, weil wir das auch vor allem gar nicht so genau wissen. Aber was wichtig ist, ist zu wissen, dass Johannes viel später geschrieben hat als die anderen drei Evangelisten. Das ist ganz wichtig für den Hinterkopf. Man nennt die anderen drei Evangelisten auch Synoptiker, weil die einen ganz, ganz großen, eine ganz, ganz große Übereinstimmung haben in dem, was sie berichten. Und Johannes hat ganz bewusst später, beziehungsweise später nochmal ganz bewusst ein Evangelium nachträglich hinzugezogen, weil in der Zwischenzeit zwischen den Synoptikern und seiner Verfassung einige Irrlehren über Jesus verbreitet wurden und er wollte ganz bewusst nochmal einen neuen Schwerpunkt über Jesus setzen und deswegen setzt er den in seinem Evangelium. Johannes hat 80% Sondergut, also 80% von dem, was im Johannesevangelium steht, findest du in den anderen Evangelien nicht. Er wollte ganz bewusst einen anderen Schwerpunkt setzen. Die Frage ist, welcher Schwerpunkt wollte von Johannes gesetzt werden? Ey, viel zu schnell. Als Lammgott ist auch nicht schlecht, ja. Genau, stimmt mal ab. Also die Streber müssten jetzt eigentlich noch einen Bibelvers dazu haben. Das wäre richtig gut, wenn wir dazu noch eine Stelle... Ah, 31 ist aber, glaube ich, falsch, oder? Müsste 30 sein. Ja, schlag mal Johannes 20, Vers 30 auf, aber 31 gehört dazu. Oder ich täusche mich gerade. Ja, ist okay. 31 gehört, ist richtig, ja. Genau, will jemand das einmal vorlesen? Johannes 20, Vers 30 und 31. Kann man sich auch gut merken, 20, Vers 30 als Anlass, ganz wichtig. Genau, danke dir. Genau, diese sind aber geschrieben, damit ihr glaubt und gläubig aufnehmt, so heißt es in der Esra-Bibel, dass Jesus der Gesalbte ist, der Sohn Gottes, und damit ihr als Glaubende Leben habt in seinem Namen. Also er sagt quasi in anderen Worten, mir ist wichtig, dass ihr Jesus als Gott erkennt. Ich will ganz bewusst zeigen, Jesus ist tatsächlich Gott. Er ist nicht irgendeine Person, sondern er ist tatsächlich Gott. Und ich will, dass ihr durch den Glauben an diesen Jesus als Gott das Leben empfangt. Und das ist ganz wichtig, diesen Anlass im Hinterkopf zu haben, weil den Anlass, den müssen wir grundsätzlich so verstehen, wie so eine Brille. Ne? Das hilft mir so ein bisschen, das zu verstehen. Also wenn du diesen Anlass nimmst, bevor du das Buch liest und irgendeine Stelle liest, nimm diesen Anlass als Brille, setz die auf und dann liest diese Stelle. Weil wenn du das nicht machst, dann kommst du schnell dahin zu spekulieren, ja, warum schreibt er das auf so eine Art und Weise und wieso schreibt er das nicht so, wieso verfasst er das so und so weiter. Und das ist ganz, ganz schwierig. Deswegen ist ganz wichtig, nutzt diesen Anlass immer und bei jeder Stelle in dem Buch, wenn du den Anlass kennst. Das gilt grundsätzlich bei der Bibel. Ne? Auch bei Briefen ist ganz wichtig, warum schreibt er das. Wenn du den Grund des Briefs verstehst, verstehst du auch ganz oft die Gründe, warum er gewisse Dinge noch schreibt. Und so ist das im Johannesevangelium auch. Das ist für unseren Abschnitt gleich auch sehr relevant. Deswegen mache ich das nochmal auch. Dann, jetzt wird es interessant, was würdet ihr sagen, was ist der Unterschied zwischen Zeichen und Wundern? Ein Zeichen muss nicht übernatürlich sein, ein Wunder schon. Okay, interessant, könnte sein. Warum ich das mache, habe ich hier einmal reingemacht. Also das Wort Zeichen kommt im Johannesevangelium 17 Mal vor. Im Vergleich zu den anderen Evangelien, also immer mindestens doppelt so oft. Ne? Matthäus 9 Mal, Markus 6 Mal, Lukas auch 9 Mal. Ist gar nicht so leicht. Ich kannte das tatsächlich vorher auch nicht so genau. Wusste gar nicht, wie soll man das differenzieren, Zeichen, Wunder. Aber könnt ihr mal reinschreiben, was ihr denkt. Jedes Zeichen gleich Wunder, nicht jedes Wunder gleich Zeichen. Ja, Zeichen als Beweis, Wunder ist übernatürlich. Zeichen sind bewusst gesetzt, um zu zeigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Cool, ja. Ja, genau, also das Zweite ist ganz wichtig, jedes Zeichen ist ein Wunder, aber nicht jedes Wunder ist ein Zeichen. Also ein Wunder führt immer zum Staunen. Man versteht, boah krass, da ist etwas Übernatürliches passiert. Ich staune darüber, dass jemand so eine Fähigkeit hat, so ein Wunder zu vollbringen. Und ein Zeichen führt immer zum Verstehen. Also das Zeichen dient dazu, dass du durch das Wunder ein Verständnis bekommst. Zum Beispiel ist die Jungfrauengeburt ein Zeichen. Ja, das ist ja die Prophezeiung aus dem Alten Testament, Jesaja. Da heißt es, haben wir ja bald wieder Weihnachten. Da sagt Jesaja, oder die Prophetie ist halt, in Vers 14, Jesaja 7, Vers 14, darum wird der Herr euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Also die Jungfrauengeburt ist auf jeden Fall ein Wunder, weil sie nicht natürlich ist. Es funktioniert gar nicht, dass eine Jungfrau schwanger werden kann. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Wunder. Aber vor allem ist sie ein Zeichen, an dem verstanden werden soll, dass die Prophetie aus dem Alten Testament tatsächlich erfüllt wurde. Ich hoffe, ihr versteht das so ein bisschen. Das ist für das Johannesevangelium sehr relevant. Johannes schreibt im Vergleich zu den Synoptikern sehr wenig Wunder, schreibt die aber sehr ausführlich, es sind insgesamt 6, und er nennt sie niemals Wunder, sondern er nennt sie immer Zeichen. Das ist sehr, sehr entscheidend. Und sie haben genau diesen Grund, Zeichen sind bewusst gesetzt, um zu zeigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Genau das ist das Ziel von den Zeichen von Johannes. Dann die letzte Frage, das wird schwer für diejenigen, die letztes Mal nicht dabei waren. Aber wenn du eine Esra-Bibel hast und darin mitmarkiert hast beim letzten Mal, dann schau mal, was du da markiert hast und schreib mal den Schwerpunkt des vorherigen Kontextes rein. Das sind 3 aufeinanderfolgende Worte. Nicht 3 verschiedene Worte, sondern 3 aufeinanderfolgende Worte. Das hat Dennis gepredigt schon 2 Wochen her, ist ein bisschen her. Aber ich glaube, das ist eine schaffbare Frage. Schaut mal rein bei euch. Kommen Sie und. Ja, genau. Kommen Sie. Jur ist es nicht. Ja, genau. Sehr gut. Kommen Sie. Also letzte Woche war vorletzte Woche beim letzten Thema von Johannes war der Schwerpunkt Kommen Sie. Die Jünger haben Jesus gefragt, wo wohnst du? Und Jesus hat diese Einladung ausgesprochen, Kommen Sie, wo ich wohne. Und dann waren sie einen Tag bei Jesus. Und später sagt auch Philippus zu Nathanael, Kommen Sie. Und dann führt er ihn zu Jesus und er sieht. Und wir haben als Anwendung für uns da letztes Mal rausgenommen, dass wir gesagt haben, wir wollen das Johannesevangelium so lesen, dass wir auf Jesus schauen und zu gucken, wie handelt er, was handelt er oder was macht er und warum macht er es. Und genau von diesem Kontext kommen wir jetzt zur Hochzeit zu Kana. Und wir wollen sehen, genau das wollen wir machen, wir wollen sehen, was Jesus tut. Ich würde bitten, jemanden einmal den Abschnitt vorzulesen, am besten aus einer Esra-Bibel, das wäre cool, wenn das geht. Also 2 Vers 1 bis 11. Wenn das einer kurz vorlesen könnte, das wäre cool.
Und am dritten Tag fand eine Hochzeit statt in Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus war mit seinen Jüngern zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausgegangen war, sagte die Mutter Jesu zu ihm, Sie haben keinen Wein. Jesus sagte zu ihr, Was hast du mit mir zu tun? Oh, meine Stunde ist noch nicht da. Seine Mutter sagte zu den Dienern, Was er euch sagt, das Dort waren gemäß der Reinigungssitte der Juden 6 steinerne Wasserkrüge aufgestellt, die je 2 oder 3 Maß fassten. Jesus sagte zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben. Dann sagte er zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem Festordner. Und sie brachten es. Und als der Festordner das zu Wein gewordene Wasser gekostet hatte, und er wusste nicht, wo es war, während die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten, da rief der Festordner den Bräutigam, sagte zu ihm, jeder Mensch setzt betrunken geworden sind, den Geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Dies tat Jesus in Kana in Galiläa als Anfang der Zeichen und warte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn.
Genau, vielen Dank. Genau, wir haben die ersten zwei Verse und am dritten Tag fand eine Hochzeit statt in Kana in Galiläa. Und da haben wir wieder eine Zeitangabe und wenn wir das zusammenrechnen und am dritten Tag, dann sind wir entweder in Summe zu den letzten Zeitangaben aus den letzten Versen, entweder beim sechsten oder beim siebten Tag. Das hängt daran, ob man den Tag mitzählt, wo die Jünger bei Jesus waren oder nicht. Aber es ist für uns gar nicht so wichtig. Fakt ist, dass sich eine ereignisreiche Woche zum Ende neigt. Und wir hatten einmal das Zeugnis von Johannes dem Täufer in Kapitel 1. Dann hatten wir das Zeugnis über Jesus von Johannes dem Täufer. Und dann hatten wir die Erwählung von den ersten Jüngern. Jesus erwählt seine ersten Jünger. Das lesen wir ja hier, dass auch die Jünger eingeladen waren im Vers 2. Und das waren zu diesem Zeitpunkt, das könnt ihr da dazu schreiben, circa 7, meine ich, genau. Circa 7 waren das. Zu diesem Zeitpunkt bei der Hochzeit zu Kana. Und dann lesen wir, dass die Mutter Jesu dort war, aber auch Jesus war mit den Jüngern zur Hochzeit geladen. Und dass sowohl die Mutter von Jesus als auch Jesus selbst zur Hochzeit eingeladen waren, macht es wahrscheinlich, dass sie einen familiären oder freundschaftlichen Bezug zu dem Brautpaar hatten. Also vermutlich war es nicht irgendeine fremde Hochzeit aus der Straße, wo sie auch eingeladen waren, sondern sehr wahrscheinlich hatten sie irgendein familiäres oder freundschaftliches Verhältnis zum Brautpaar. Das wird gleich auch nochmal deutlicher. Aber das ist für uns vorab schon mal wichtig. Und dass Josef hier nicht erwähnt wird, ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, aber Josef wird ja hier zum Beispiel nicht erwähnt, lässt vermuten, dass Josef bereits verstorben ist. Von Josef lesen wir nichts mehr, deswegen geht man davon aus, Josef ist bereits verstorben. Und es könnte auch sein, dass Maria eine gewisse Verantwortung für die Organisation beim Essen bekommen hat. Das könnte auch der Grund sein, warum sie sich gleich um den Wein Sorgen macht. Und genau das lesen wir in den Versen 3 bis 4. Und als der Wein ausgegangen war, sagte die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus sagte zu ihr, was hast du mit mir zu tun, Frau? Meine Stunde ist noch nicht da. Eine jüdische Hochzeit konnte zur damaligen Zeit circa 7 Tage dauern. Und wenn die Vorräte bei so einer Hochzeit zu Neige gehen würden, dann wäre das eine extreme Peinlichkeit für das Brautpaar und eine heftige Schande. Und es gibt sogar Annahmen, dass der Bräutigam eine Klage von den Gästen der Braut bekommen könnte, wenn so ein Fall eintreten würde. Also es ist eine heftige Situation, es ist eine heftige Katastrophe, die hier am Passieren ist. Und wir lesen das relativ schnell und als der Wein ausgegangen war, als Fakt. Aber wie gesagt, das war eine richtig schlimme Sache, die sich hier anbahnt für die Kultur damals. Das unterstreicht auch der Kontext nochmal. Und jetzt haben wir hier, in der Esra-Bibel ist das eine ziemlich coole Fußnote, ihr könnt da mal reinschauen, ich will da nicht zu tief drauf eingehen, aber das ist interessant, gerade bei so einem Erzähltext, wie da die Autoren mit der Grammatik spielen. Achtet mal darauf, bei sagte, da ist eine Fußnote, ne? Die Fußnote C, und da heißt es hier im Griechischen historisches Präsens. Das bedeutet einfach so viel, wie das hier tatsächlich das Präsens, also die Gegenwartsform, verwendet wird, obwohl du eigentlich dabei bist, die Vergangenheit zu erzählen. Lass uns das mal durchgehen, die letzten Worte, wo die Vergangenheit erwähnt wird und dann dieses Wort. Andere Übersetzungen, wenn ihr gerade nicht die Esra-Bibel habt, könnte es auch sein, dass bei euch tatsächlich auch Gegenwart übersetzt wird. Ich weiß nicht, hat das jemand? Steht bei jemandem sagt oder spricht? Bei dem Teil? Ja, wie heißt es bei dir? Okay. Ja, genau. Also einige übersetzen das so, der übersetzt das hier nicht so, aber gibt die Fußnote an. Lass uns das mal durchmarkieren, die letzten Worte. Guck mal, da sagt er, und am dritten Tag fand eine Hochzeit statt in Galiläa und die Mutter Jesu war dort, aber auch Jesus war mit seinen Jüngern zur Hochzeit geladen und als der Wein ausgegangen war, sagt die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Also mir wurde das mal so erklärt, du kannst dir quasi vorstellen, wenn du jetzt quasi mit Johannes, dem Evangelisten, der das Evangelium geschrieben hat, am Tisch sitzt und ihr habt quasi das Bild von der Hochzeit zu Kana vor euch liegen. Und Johannes erklärt dir jetzt dieses Bild von der Hochzeit zu Kana von links nach rechts. Und erklärt, guck mal hier, da war eine Hochzeit in Galiläa, in Kana, da war die Mutter Jesu und auch Jesus selber war da und die Jünger Jesu waren auch eingeladen. Und dann hatten sie tatsächlich keinen Wein mehr, das ist auch eine Betonung. Aber dann ist da noch eine heftigere Betonung, wo er sagt, dann sagt doch tatsächlich die Mutter Jesu. Und dann ist das wie, wenn er in dieses Bild einfach so total reinzoomt. Guck mal, hier ist ein heftiger Vorfall passiert. Da sagt doch tatsächlich die Mutter Jesu zu Jesus, Sie haben keinen Wein. Also eine heftige Betonung, die der Autor vornimmt, ist für uns sehr wichtig, das zu verstehen, weil das Gesamt, also in diesem Gesamtkontext auch entscheidend ist. Was genau Maria mit dieser Aussage, sie haben keinen Wein, meint, ist bei Auslegern relativ umstritten. Es ist nicht so ganz leicht, es auszulegen. Einige sagen, dass Maria hier einfach nur die traurige Nachricht übermittelt, ohne irgendwelche Erwartungen zu haben. Es ist ähnlich wie bei dem Kranken beim See Bethesda in Johannes 5. Da sagt der Kranke in Vers 7 zu Jesus: Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagt Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Also er schildert einfach nur sein Problem, sagt, guck mal, ich schaffe das nicht, aber er fordert irgendwie nichts, ne? Und Jesus heilt ihn trotzdem. Und einige sagen, dass das hier bei Maria ähnlich sein könnte. Einige sagen auch, dass Maria ein Wunder von Jesus erwartet hat. Allerdings ist bis jetzt noch kein Wunder passiert, auf das Maria irgendwie zurückgreifen könnte, wo sie sagt, okay, du hast schon mal ein Wunder vollbracht, deswegen tu jetzt bitte noch mal ein Wunder. Ist also auch eher unwahrscheinlich, dass sie davon ausgeht. Am wahrscheinlichsten ist es, dass Maria sich an Jesus wandte, weil sie es gewohnt war. Wie gesagt, Jesus war vermutlich bereits tot und Josef war vermutlich bereits tot. Mal gucken, ob wir wach sind. Genau. Josef war vermutlich schon bereits tot und Jesus als Erstgeborener hatte halt die Verantwortung in der Familie. Und da war Maria es gewohnt, dass Jesus in den Nöten auch zu Hilfe gekommen ist. Vermutlich war sogar der Zimmererberuf von Jesus derjenige, der die Familie finanziell am Leben erhalten hat. Und außerdem ist es im Johannesevangelium auch charakteristisch, also typisch für Johannes, dass Johannes diese unterschiedlichen Wahrnehmungsebenen deutlich macht. Einmal, dass die Menschen Jesus auf menschliche Weise begegnen und Jesus ihnen im Kontrast dazu auf göttliche Weise begegnet und sagt, das läuft hier nicht so, wie du dir das vorstellst. Ich bin Gott und kein Mensch. Also er handelt entgegen menschlicher Erwartungen. Und genau so wird es ja auch jetzt hier passieren. Maria kommt als Mensch zu Jesus und erwartet etwas von ihm. Und dann haben wir die Antwort von Jesus. Wir haben wieder so eine Betonung. Könnt ihr auch durchstreichen, theoretisch. Wie gesagt, andere übersetzen das so. Da sagt Jesus doch tatsächlich zu ihr: Was hast du mit mir zu tun, Frau? Meine Stunde ist noch nicht da. Auch hier ist in der Fußnote eine coole Bedeutung für dieses: Was hast du mit mir zu tun, Frau? Da schreibt er, das heißt so viel wie: Was haben wir gemeinsam oder gemein? Und das ist ein Sprichwort gewesen früher, was man gebraucht hat, um eine ganz, ganz klare Differenzierung einfach deutlich zu machen. Eine heftige Begebenheit, wo das im Neuen Testament passiert ist, wo Jesus zu den zwei Leuten kommt und sie von den Dämonen austreiben will. Und dann sprechen die Dämonen zu Jesus. Ne, und dann fahren die Dämonen später aus und die Schweine fahren dann alle runter und sterben dann. Matthäus 8, kennen wir, glaube ich, die Geschichte. Und wie gesagt, dann kommt Jesus zu den zwei Leuten und die Dämonen sprechen Jesus an. Und die Dämonen sagen zu Jesus: Was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Und genau das Gleiche sagt Jesus zu Maria. Die Dämonen sagen: Wir sind von einer ganz, ganz anderen Welt. Wir haben mit dir gar nichts zu tun. Was haben wir mit dir zu schaffen? Wir haben gar nichts gemeinsam. Wir sind dämonisch und du bist göttlich. Und den gleichen Ausdruck benutzt Jesus jetzt zu seiner Mutter. Also eine ziemlich heftige Form, wie er seiner Mutter hier begegnet. Er macht hier ganz, ganz klar deutlich: Du und ich, wir haben rein gar nichts miteinander zu tun. Du bist ein Mensch, ich bin Gott. Er macht hier diese unterschiedlichen Dimensionen ganz klar deutlich. Und es wird auch nochmal deutlicher, wenn wir sehen, wie er sie anspricht. Er nennt sie nämlich Frau. Und das ist keine Beleidigung oder so. Früher wurde das ja auch als Weib übersetzt, in der Luther-Übersetzung zum Beispiel, aber es ist ein ganz normales Wort gewesen. Früher hat man einfach zu Frau Weib gesagt, heute ist es eine Beleidigung. Heute übersetzt man deswegen auch Frau. Und einige haben dann gesagt, ja, Jesus ist ja doch gar nicht sündlos. Ne? Der hat ja doch seine Mutter ganz schön frech geantwortet. Aber das ist überhaupt nicht so. Frau war eine ganz normale, höfliche Anrede, mit der du einer Frau auch begegnet bist. Jesus sagt hier nicht Frau, um Maria irgendwie zu beleidigen als seine Mutter, sondern er sagt Frau, um zu zeigen, du bist einfach nur eine Frau. Du bist nicht meine Mama, du bist eine Frau. Ich bin Gott, du bist ein Mensch. Und deswegen nennt er sie Frau. Und die Reaktion von Jesus zeigt auch, dass die Haltung von Maria bei diesem Gebet, nenne ich es mal, sie haben keinen Wein, nicht die richtige war. Die Haltung von Maria war falsch. Und die Begründung Jesu für diese Distanz, die er aufbaut zwischen sich und seiner Mutter, müssen wir ganz unbedingt im Licht des Kreuzes sehen. Weil er ergänzt hier noch: Meine Stunde ist noch nicht da. Wir kennen diesen Begriff bestimmt beim Durchlesen von den Evangelien, das finden wir ziemlich häufig. Da sagt Jesus, meine Stunde ist noch nicht gekommen, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Zum Beispiel in Kapitel 13, Johannes Kapitel 13, Vers 1, da heißt es vor dem Passafest, aber als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, also jetzt ist die Stunde gekommen, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen und so weiter. Oder in Johannes 17 im hohepriesterlichen Gebet, wo Jesus zum Vater betet, und dann heißt es in Vers 1, dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Also dieser Ausdruck, diese Stunde ist noch nicht gekommen oder diese Stunde ist gekommen, bezieht sich immer auf den Tod Jesu am Kreuz oder alles, was mit diesem Weg zum Tod am Kreuz zu tun hat. Es ist quasi der göttliche Zeitplan gemeint und Jesus macht seiner Mutter deutlich, dass er diesen auch einhält. Mit anderen Worten sagt Jesus zu seiner Mutter, Frau, du überschreitest hier eine Grenze. Ich bin der Schöpfer und nicht dein Sohn. Ich handle im göttlichen Zeitplan und nicht in deinem. Ich habe mich beim Vorbereiten gefragt, mit welcher Haltung gehe ich ins Gebet zu Jesus? Mit welcher Haltung gehst du ins Gebet zu Jesus? Ich glaube, wir dürfen einiges erwarten von Jesus, wenn wir in Nöten zu ihm kommen, wenn wir in Ängsten zu ihm kommen, wenn wir einfach Anliegen des Alltags haben. Wir dürfen, glaube ich, einiges erwarten von Jesus, weil er Gott ist. Aber ich glaube, wir dürfen nichts fordern von Jesus, was er nicht klar verheißt in seinem Wort. Lass uns einmal drüber nachdenken. Wie gehst du ins Gebet zu Jesus? Forderst du oder erwartest du einfach nur? Weil das Gebet von Maria an sich ist ja gar nicht schlecht, zu sagen, sie haben keinen Wein. Da bahnt sich eine Katastrophe an. Ich glaube, man kann sich einiges davon abgucken, zu sagen, Jesus, du kennst mein Leben, du siehst meine Probleme gerade und ich glaube daran, dass du wirkst. Aber die Haltung ist das Entscheidende, nicht das Gebet, die Haltung ist das Entscheidende. Welche Haltung hast du im Gebet zu Jesus? Ich glaube, wir müssen lernen, mehr in der Haltung zu beten, die Jesus selbst uns vorlebt, wo er sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus als Mensch wäre es wahrscheinlich am liebsten gewesen, diesen Kelch an ihm vorübergehen zu lassen. Das betet er ja auch. Aber er sagt nicht mein Wille, sondern dein göttlicher Wille geschehe. Und diese Haltung muss auch unser Gebetsleben einnehmen. Und Maria hatte diese hier nicht. Und wie gesagt, hier müssen wir uns daran erinnern, was der Grund ist, aus dem Johannes sein Evangelium geschrieben hat. Jesus ist Gott. Dieser Schwerpunkt, das müsst ihr verstehen. Jesus ist Gott. Und wenn wir das vor Augen haben, wird uns auch sofort deutlich, warum er diese Begebenheit zwischen Jesus und seiner Mutter so deutlich und so scharf auch formuliert. Jesus ist nicht der Sohn einer Frau, sondern er ist der Sohn Gottes. Jesus ist tatsächlich Gott. Und in Vers 5 haben wir dann die Reaktion von Maria auf diese Zurechtweisung. Und dann lesen wir, seine Mutter, ist übrigens auch interessant, im Johannesevangelium kommt Maria nicht einmal namentlich vor. Maria spielt als Person, als Mutter Jesu, gar keine Rolle. Das heißt einfach nur seine Mutter. Ist auch interessant. Könnte sein, dass es auch damit zusammenhängt, dass Johannes einfach wichtig machen will, diese menschliche Dimension ist mir nicht wichtig. Es ist Gott, um den es geht. Jesus ist Gott und nicht der Sohn von Maria. Obwohl er es natürlich auch ist. Aber er nennt sie nicht beim Namen. Dann heißt es in Vers 5, seine Mutter sagt, es ist wieder diese Betonung, sagt zu den Dienern, was er euch sagt, was er euch auch sagt, das tut. Und auch hier, dass Maria so mit den Dienern umgeht, ist auch ein weiterer Indiz dafür, dass die wahrscheinlich schon die Diener kannte. Das sind wahrscheinlich Leute gewesen, die schon öfters besucht haben, wie gesagt, familiäres, freundschaftliches Verhältnis oder ähnliches. Und da war noch schon eine Bindung da. Sonst wäre das wahrscheinlich zu der Kultur damals eher unhöflich gewesen, als Frau so zu den Dienern zu gehen. Aber es ist auch nur ein Indiz dafür. Macht aber Sinn im gesamtheitlichen Kontext auch. Kann auch dafür sprechen, dass die sich auch wirklich Sorgen gemacht hat, warum sie wirklich keinen Wein mehr haben. Sie hat wirklich Sorge, dass hier eine Schande passiert in ihrer Familie quasi oder bei ihren Freunden. Es war hier wirklich ein Anliegen, aber die Haltung hat nicht gepasst. Aber jetzt lesen wir interessant, wie sie auf die Zurechtweisung, auf diese Haltung reagiert. Und ich finde es mal interessant, diesen Satz von Maria, diese Aufforderung an die Jünger, mit verschiedenen Betonungen zu lesen. Wir können das mal durchmachen. Sie sagt, was er euch auch sagt, das tut. Also egal, was es ist, was er euch gleich sagen wird, sei es noch so banal in euren Augen, egal, was es ist, das tut. Oder, was er euch auch sagt, das tut. Vielleicht kommen gleich Leute, die irgendwelche Ideen haben, der Wein geht aus und wir versuchen irgendwelche Dinge. Nein, was er euch gleich sagt, das ist wichtig. Dann, was er euch auch sagt, das Wort Jesu, das hat Gewicht. Was er sagt, das tut. Und was er euch sagt, das tut. Tut das wirklich. Denkt vielleicht gar nicht so groß darüber nach, sondern tut das einfach. Und ich glaube, jede Betonung hat seine Berechtigung in der Haltung von Maria, wie sie den Dienern hier das befiehlt. Die Reaktion von Maria auf die Zurechtweisung Jesu zeigt, dass sie sich absolut beugt und gehorsam ist. Sie nimmt die Ermahnung Jesu an und sagt quasi mit anderen Worten, okay Jesus, du hattest recht, ich habe mich im Ton vergriffen, ich habe mich zu weit aus dem Fenster gelehnt, aber trotzdem vertraue ich darauf, dass du etwas tun kannst. Und es ist egal, was es ist, es ist egal, wie du es machst, aber es wird das Richtige sein, so wie du es machst. Ich weiß und glaube daran, dass du fähig bist, etwas zu machen. Marias Reaktion zeigt, dass sie erkannt hat, dass sie zu weit gegangen ist und dass sie hier tatsächlich nicht einfach nur mit ihrem Sohn zu tun hat, sondern mit Gott. Kurz gesagt, nähert sich Maria in Vers 3, können wir dazu schreiben, hier, als Frau, als Mutter, genau, als Mutter Jesu und in Vers 5 als Gläubige. Als Mutter wird sie zurechtgewiesen und als Gläubige wird sie wahrscheinlich belohnt, wie wir jetzt auch sehen. Und dann lesen wir in Vers 6, dort waren gemäß der Reinigungssitte der Juden 6 steinerne Wasserkrüge aufgestellt, die je 2 oder 3 Maß fassten. Und dass wir hier lesen, gemäß der Reinigungssitte der Juden, zeigt, dass wir es hier mit einem frommen Haushalt zu tun haben. Also der Haushalt hat Wert auf die Mosaischen, also auf das Gesetz Moses gelegt. Es war ihm wichtig, gottesfürchtig zu leben. Aber darauf kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Das wird nochmal sehr interessant für uns werden. Und die Wasserkrüge, die hier stehen, diese 6 mit je 2 oder 3 Maß, das sind insgesamt, das können wir errechnen, also ein Maß sind circa 40 Liter. Und dann haben wir mit einem Krug irgendwas zwischen 80 und 120 Litern, ne, weil das ja 2 bis 3 Maß sind, wenn wir von 100 Litern ausgehen. Und 6, dann haben wir 600 Liter. 600 Liter Wein, der später geschaffen wurde. Mit 600 Litern Wein konnte man zur damaligen Zeit circa 30 Tage Hochzeit feiern. Voll krass. Wird für uns gleich auch nochmal interessant. Genau. Und Jesus sagt jetzt zu ihnen, wieder in diesem historischen Präsens in Vers 7, da sagt auch Jesus tatsächlich zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und ich habe mich gefragt, wie haben die Diener auf diese Aufforderung reagiert, als sie das gehört haben? Weil die Diener haben ja verstanden, hier bahnt sich gerade eine Katastrophe an. Und jetzt sagt Maria, egal was er euch gleich sagen wird, das tut einfach. Und die denken sich, okay, machen wir. Aber jetzt sagt er uns, dass wir die Wasserkrüge für die Reinigung eigentlich vorgesehen mit Wasser füllen sollen. Was hat denn das Wasser jetzt mit dem Wein, mit der Hochzeit, mit dieser Katastrophe, die gleich kommt, zu tun? Aber wir lesen absoluten Gehorsam von den Dienern. Wir lesen und sie füllten sie bis oben. Füllt die Wasserkrüge, das ist das, was Jesus zu ihnen sagt. Und sie füllten sie, ist ihre Reaktion, auf den, also ist ihr Gehorsam quasi auf die Aufforderung von Maria. Dann sagt er zu ihnen, wieder dieses historische Präsens, also hier ist eine ganz, ganz wichtige Passage im Text. Dann sagt er zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem Festordner. Und auch hier wieder interessant darüber nachzudenken, wann das Weinwunder tatsächlich passiert ist. Weil ich dachte immer, oder ja, wir denken glaube ich oft, dass das Wein erschaffen ist, als die Wasserkrüge voll waren. Also die Diener schöpfen jetzt 600 Liter Wasser, denken sich wahrscheinlich, was machen wir hier gerade, aber wir machen es einfach. Wir machen die voll und in dem Moment entsteht der Wein. Aber es ist mal interessant, darüber nachzudenken, wann tatsächlich der Wein von Jesus geschaffen wurde. Weil dieser Begriff schöpft, der wird nur im Zusammenhang mit Wasser verwendet. Das finden wir zum Beispiel in Johannes 4, wo die Frau am Brunnen ist und Jesus kommt zu ihr und sagt, ne, du hast mehr Männer und so weiter und ich habe wahres Wasser des lebendigen Lebens. Da ist der gleiche Begriff und der wird immer in Zusammenhang mit Wasser verwendet. Das heißt, wahrscheinlich haben die Diener hier tatsächlich einfach Wasser geschöpft und mit diesem Wasser im Kelch, ohne zu wissen, was machen wir hier gerade einfach, aber wir machen das, weil Maria hat gesagt, wir sollen darauf hören, und sind mit diesem Wasser zu dem Festordner gelaufen. Wir wissen nicht genau, wann das Wunder passiert ist. Es bleibt uns gewissermaßen verborgen, wie genau Jesus hier gehandelt hat, aber wir wissen, dass es passiert ist. Das erfahren wir gleich. Genau, und der Festordner, der hatte zur damaligen Zeit eine ähnliche Funktion, wie wir das heutzutage unter anderem von Trauzeugen kennen. Also der war für die Organisation am Tag des Fests zuständig und unter anderem hat er auch für das Verteilen vom Wein gesorgt. Und dann lesen wir die Reaktion von diesem Festordner in Vers 9 und 10. Und als der Festordner das zu Wein gewordene Wasser, also hier war das Wasser tatsächlich bereits Wein, wir wissen nicht wann, ob auf dem Weg in den Mund oder als er es in die Hand hatte, wir wissen es, es bleibt uns verborgen, aber er hat Wein gekostet. Und dann interessant dieser Beisatz, und er wusste nicht, woher er war, der Wein. Ne? Während die Diener, die das Wasser geschöpft haben, ist auch nochmal ein Indiz dafür, dass sie Wasser geschöpft haben, es wussten. Wird für uns gleich nochmal interessant. Die Diener wussten genau, was da passiert ist. Der Festordner hatte keine Ahnung, es war verborgen. Da rief, das ist hier wieder diese Form, eine Betonung, da ruft der Festordner dem Bräutigam und sagt zu ihm, wieder das Gleiche, und sagt zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor. Und wenn sie, die Gäste, trunken geworden sind, den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Wie der Festordner auf diesen Wein reagiert, ist extrem entscheidend für uns. Weil der Festordner beweist, dass hier tatsächlich ein Wunder passiert ist. Und er sagt, normalerweise ist es so, dass hier erstmal der gute Wein für die Gäste gebraucht wird, damit die Gäste beeindruckt sind und sie denken, boah, heftiger Wein, gute Hochzeit. Und später, wenn die Geschmacksknospen nicht mehr so aktiv sind, wie das halt ist bei Alkohol, dass man sagt, okay, jetzt geben wir den schlechteren Wein, einfach um Geld zu sparen. Aber der Festordner sieht, dass der Bräutigam das überhaupt nicht so macht. Der sieht, jetzt haben wir schon, wer weiß, 3, 4, 5 Tage Hochzeit und jetzt kommst du erst mit dem guten Wein. Und der Bräutigam denkt sich wahrscheinlich, ich habe doch die ganze Zeit schon den guten Wein gehabt. Also, was ist denn hier los? Der Bräutigam hat ja auch keine Ahnung, was da passiert ist. Später hat er es wahrscheinlich verstanden, aber in diesem Moment war es ihm auch verborgen. Der Festordner sagt, du hast bis jetzt den guten Wein zurückgehalten. Und es ist interessant, darüber nachzudenken, wie Jesus uns hier beschrieben wird. Ich glaube, Jesus wird uns hier in dieser Passage als Schöpfergott beschrieben. Lass uns mal gedanklich versuchen mitzugehen. Guck mal, als Jesus die Erde, die Tiere und die Menschen geschaffen hat. Und das lesen wir wirklich, dass Jesus der Aktive bei der Schöpfung war, sagt der Kolosserbrief uns. Gott hat die Welt geschaffen. Jesus war wahrscheinlich der Ausführende, der wirklich gesprochen hat und es wurde. Und als Jesus das gemacht hat, da hatte die Schöpfung den Anschein eines Alters. Also Jesus hat nicht Eier geschaffen und daraus sind dann Tiere geschlüpft. Jesus hat auch nicht Samen gestreut und daraus sind dann die Bäume gewachsen. Und Jesus hat auch Adam und Eva nicht als Säuglinge geschaffen, die dann gewachsen sind und irgendwann später haben die gesündigt, sondern sie hatten den Anschein eines Alters, obwohl sie bereits oder maximal vielleicht 2, 3 Minuten alt waren. Also wir verstehen das, glaube ich, ne? Die Schöpfung hatte den Anschein eines Alters, obwohl sie überhaupt nicht alt waren. Das Gleiche passiert mit dir und mir als Kinder Gottes. Paulus schreibt, das finde ich so ermutigend, das hat mich so wirklich ermutigt in der Vorbereitung, darüber nachzudenken, dieser Schöpfergott, was er auch mit uns gemacht hat. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, das ist eine Passage, die kennen wir, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Es wird nicht erst Neues, sondern es ist bereits Neues geworden. Das heißt, du wirst nicht erst ein Kind Gottes, sondern du bist schon ein Kind Gottes, weil du eine völlig neue Kreatur, eine neue Schöpfung angenommen hast, ab dem Zeitpunkt, an dem du dein Leben Jesus gegeben hast. Und das Einzige, was du jetzt noch machst, bis du schließlich auch final bei Jesus bist und im Schauen lebst, ist, diese neue Kreatur in dir freizulassen. Das auf mich praktisch bezogen, ihr immer weniger Theo in mir seht, aber immer mehr Christus, weil er in mir lebt. Und das ist der Prozess, in dem ich stehe, mein ganzes Leben lang. Zu sagen, ich will immer mehr mein eigenes Ich klein machen und Christus in mir Raum geben. Das ist der Prozess. Aber dadurch kommt nicht Christus mehr in mir rein, sondern er ist schon in mir. Vollständig. Ich bin schon eine neue Schöpfung. Komplett. Das ist ein gewaltig ermutigender Gedanke für mein Leben, für meine Beziehung zu Gott. Und genauso wird Jesus hier auch als handelnder Schöpfer bei diesem Weinwunder von Johannes beschrieben. Das Alte, das Wasser, ist quasi vergangen und siehe Neues, der Wein ist geworden. Es ist tatsächlich ein Wunder passiert, eine ganz, ganz andere Konsistenz. Und der Wein, der hat ja so geschmeckt wie Wein, der schon Jahrzehnte, wahrscheinlich, weiß nicht wie lange, aber der hat den Festordner beeindruckt. Das war der bessere Wein als vorher. Das heißt, der Wein hatte auch den Anschein eines Alters, obwohl der vielleicht ein paar Sekunden alt war, bevor der vielleicht gerade den Krug in der Hand hatte. Das ist der Schöpfergott, der uns hier beschrieben wird. Und dass Jesus hier Wein schafft, ist in Bezug auf die Heilsgeschichte, also die Geschichte, wie Gott den Menschen wieder zu sich bringt, nachdem der Mensch sich gegenüber ihm aufgelehnt hat. Diese Heilsgeschichte ist sehr entscheidend, dass er hier tatsächlich Wein schafft für diese Heilsgeschichte. Wie gesagt, wir müssen daran denken, das ist das erste Zeichen, was Johannes uns hier berichtet. Und die Zeichen, das hatten wir gerade, sollen darauf hindeuten, zu erkennen, Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist tatsächlich Gott. Das sollen die Zeichen bewirken. Und wir haben im Alten Testament einige Prophezeiungen, die das messianische Zeitalter, also das Zeitalter, wo der Messias, der Retter der Welt, auftreten wird, die das mit Wein in Verbindung bringen. Ich würde jetzt eine Stelle exemplarisch vorlesen. Wen das vielleicht tiefer interessiert, es gibt da noch ein paar weitere Stellen. Ich fand das total interessant in der Vorbereitung. Aber ich lese einmal vor aus Amos 9, Vers 13 bis 15. Da heißt es, als Prophezeiung auf die Zukunft, auf das Zeitalter, wo der Retter auf die Erde kommt: Es kommt eine Zeit, spricht Jahwe, da folgt der Pflüger dem Schnitter auf dem Fuß und die Aussaat schließt sich an die Weinlese an. Die Berge triefen von Most und von allen Hügeln fließt es herab. Dann werde ich für mein Volk Israel alles wieder zum Guten wenden. Sie bauen die zerstörten Städte auf und werden darin wohnen. Sie pflanzen Weinberge an und werden den Wein davon trinken. Sie legen Gärten an und werden von ihren Früchten essen. Ich pflanze sie wieder in ihr Land an, das ich ihnen gegeben habe, und lasse sie nie wieder herausreißen, spricht Jahwe, dein Gott. Und wie gesagt, da gibt es noch einige andere prophetische Stellen, die in die ähnliche Richtung gehen und das messianische Zeitalter mit Wein in Verbindung bringen. Wir haben das auch später nochmal in Johannes 15, wo Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt, wird Frucht bringen. Also da spielt wieder Wein eine entscheidende Rolle, oder auch bei der Einsetzung des Abendmahls, ne, dies nimmt zu meinem Gedächtnis, ist wieder der Wein als Zeichen auch für sein Blut. Und auch hier ist es sehr entscheidend, dass das erste Zeichen mit Wein zu tun hat. Und wenn wir mit diesem Wissen nochmal zurückgehen, dass jetzt quasi die neue Heilszeit, die neue Rettungszeit in der Geschichte Gottes mit den Menschen startet, dann verstehen wir die letzten Verse nochmal ein bisschen tiefer. Lass nochmal reingehen. In Vers 6, wie gesagt, da standen ja die Wasserkrüge gemäß der Reinigungssitte der Juden. Und die Reinigungssitte der Juden, die stand unter dem Gesetz. Wir wissen aber, dass wir als Gläubige an Jesus nicht mehr unter dem Gesetz stehen, sondern unter der Gnade. Wir haben das Gesetz erfüllt, indem wir an Jesus glauben, weil er das Gesetz erfüllt hat. Und wenn wir daran glauben, dann stehen wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Ein neues Zeitalter. Jesus hat das Gesetz als Messias erfüllt. Und er nutzt jetzt also diese Krüge, die mit dem Gesetz zusammenhängen, um etwas völlig Neues zu schaffen. In der Einleitung von Johannes schreibt Johannes in 1, Vers 17, könnt ihr auch mal aufschlagen und auf jeden Fall auch dazu schreiben. Johannes 1, Vers 17. Da schreibt er, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Diese zwei Dimensionen, Gesetz durch Mose, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und Jesus symbolisiert hier also das Zeitalter der Gnade, das neue Zeitalter beginnt jetzt. Nicht mehr das Zeitalter des Gesetzes, sondern das Zeitalter der Gnade. Dann sehen wir die übertriebene Menge an Wein. Wie gesagt, es waren 600 Liter Wein ungefähr, die Jesus geschaffen hatte. Und das waren 30 Tage Hochzeit. Also 3 bis 4 Hochzeiten konntest du mit dem Wein feiern, den Jesus hier geschaffen hat. Und wir sehen dadurch, dass das neue Zeitalter der Gnade eine Fülle mit sich bringt, die das alte Zeitalter um Längen übertrifft. Auch da gibt es eine gute Stelle in der Einleitung von Johannes, in Vers 16, ein Vers vorher, könnt ihr euch auch dazu schreiben. Johannes 1, Vers 16. Da heißt es, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Jesus bringt Gnade in absolut überwältigender Fülle. Und dann, dass der Wein tatsächlich besser ist als der vorherige Wein. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Jesus bringt Gnade in herausragender Qualität. Und ganz kurz einmal dazu, man muss vorsichtig sein, beim Auslegen von der Bibel so da dran zu gehen. Man nennt das auch symbolisch auslegen oder allegorisch auslegen. Viele machen das zum Beispiel bei der Stiftshütte. Die Stiftshütte hatte ganz viele verschiedene Tücher obendrauf und viele sagen dann, ja, das Tuch steht dafür, das Tuch steht dafür und das rote Tuch steht fürs Blut Jesu zum Beispiel, sagen viele. Wobei der Text das gar nicht hergibt. Also es ist relativ spekulativ. Bei der Stiftshütte hat das weniger Auswirkungen jetzt auf dein Heil oder so. Aber es gibt auch Leute, die dann anfangen, andere Dinge rauszuziehen. Und die liberale Theologie, also das, was die evangelischen Theologen zum Beispiel heutzutage glauben, die rechtfertigen so zum Beispiel die Homo-Ehe und sowas. Ne? Die sagen, ja, das ist heute nicht mehr so gemeint. Das ist heute im übertragenen Sinne zu verstehen. Und da müssen wir halt vorsichtig sein, mit so einer Art und Weise mit dem Wort Gottes umzugehen. Deswegen sage ich das einfach so als kleiner Disclaimer für diese Stelle. Und ich habe mich auch sehr, also ich war sehr am Ringen, ob ich das hier so auslegen möchte und das euch auch so weitergeben möchte. Aber ich kann hier mitgehen, einfach aus dem Grund, weil da der Wein aus dem Alten Testament prophezeit wurde und im Zusammenhang mit dem Zeitalter des Messias gemacht wird. Ne? Dass da ein Zusammenhang zwischen dem Zeitalter des Messias und dem Wein hergestellt wird. Das sind Prophezeiungen, das ist auch nicht nur eine Prophezeiung. Es gibt drei, die ziemlich treffend sind und auch noch ein, zwei weitere, die auch in die Richtung gehen. Und es gibt auch gute Ausleger, gute Theologen, evangelikale Theologen, die das auch genauso auslegen. Und mein Lehrer hat das auch so ausgelegt, also deswegen muss ich dem vertrauen. Nee, genau, also es ist ganz wichtig, wie gesagt, müssen wir vorsichtig mit sein, aber ich glaube, hier können wir das so anwenden. Das messianische Zeitalter wird mit Wein in Verbindung gebracht. Die Betonung liegt hier also tatsächlich auf den Wein in Bezug auf das messianische Zeitalter, wo wirklich alles neu gemacht wird. Ist dir bewusst, dass die Gnade Jesu eine alles übertreffende Gnade ist? Dass wir nicht mehr irgendwelche Vorschriften einhalten müssen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, sondern dass der Glaube allein reicht, um absoluten Zugang zur Gemeinschaft mit Gott zu haben. Selbst das Gesetz war schon Gnade. Wir reden manchmal schlecht über das Gesetz, aber das Gesetz war schon Gnade. Dass Gott das Gesetz den Menschen gegeben hat, zeigt einmal den moralischen Willen Gottes. Er offenbart sich in seinem Gesetz und er zeigt, dass er eine Möglichkeit schafft, überhaupt diesem moralischen Willen auch nur ansatzweise näher zu kommen. Das Gesetz war schon eine extreme Gnade von Gott, dass er diesen Schritt auf den Menschen zugeht. Das war kein Fehler oder so. Aber das zeigt nochmal, dass die Gnade noch viel übertrefflicher ist. Das Zeitalter der Gnade ist viel übertreffender. Ist dir das bewusst? Durch Jesus kommt die Gnade zum Höhepunkt und übertrifft alles, was vorher war. Wir haben freien Zugang zu Gott und das einfach durch Glauben. Ist dir bewusst, wie verschwenderisch Jesu Gnade über dich und mich ausgegossen wurde? Wir haben 600 Liter Wein. Nicht einfach gerade so, dass es reicht. Jesus hätte auch einfach gerade so Wein schaffen können, dass es vielleicht ein, zwei Liter mehr sind und am Ende trotzdem einfach alles reicht. Aber er schafft 600 Liter Wein. 3 bis 4 Hochzeiten. 30 Tage Hochzeit. Gar nicht nötig, total übertrieben. Aber genau das ist die Gnade Gottes. Total übertrieben. Jesus rettet dich nicht einfach nur vom Tod und sagt, guck mal, du wirst von mir nicht gerecht und du hast den Tod verdient, du hast die ewige Trennung von mir verdient, aber ich gebe dir meinen Sohn, der dafür sein Leben lässt und du darfst im Glauben diesem Tod entfliehen. Das ist nur die Hälfte des Evangeliums. Du darfst nicht nur dem Tod entfliehen, für den du schuld bist, weil du ein Sünder bist, weil du vor Gott nicht gerecht wirst, sondern Jesus setzt noch eine ganz, ganz große Schippe drauf und sagt, du hast sogar das Leben. Du kriegst nicht nur die Strafe nicht, die du verdienst, sondern du kriegst noch ein Geschenk obendrauf, das alles übertreffend ist. 30 Tage Hochzeit, viel, viel mehr als das, was du überhaupt verdient hast. Ein wahres Leben im Überfluss, das ewige Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Gott lebt in dir. Durch den Heiligen Geist, wenn du an ihn glaubst. Das ist diese überfüllende Gnade, diese übertreffende Gnade. Das hat mich so ermutigt in der Vorbereitung, darüber nachzudenken, dass die Gnade nicht einfach nur gerade so den gerade so zumacht, sondern er gießt hinterher und macht voll und alles übertreffend. Das ist unser Gott. Und ist dir bewusst, dass Jesu Handeln immer zum perfekten Zeitpunkt kommt? Es ist ja interessant, darüber nachzudenken, die Hochzeitsgesellschaft, die hat gar nichts davon mitbekommen. Wie gesagt, selbst der Bräutigam hat in dem Moment wahrscheinlich gar nicht verstanden, was hier gerade vor sich geht, weil das Maria wahrscheinlich im Verborgenen zu Jesus gesagt hat. Später hat das, wie gesagt, wahrscheinlich verstanden. Aber Jesus bewahrt hier die Hochzeitsgesellschaft vor einer Katastrophe und vor allem bewahrt er das Brautpaar vor einer heftigen Peinlichkeit. Und das zum perfekten Zeitpunkt, zu seiner perfekten Zeit. Nicht zur Zeit, wo Maria das wollte, sondern zu seiner perfekten Zeit. Vertraust du darauf, dass auch Jesus in deinem Leben zum perfekten Zeitpunkt eingreift und handelt? Vielleicht erlebst du gerade eine Zeit, wo du dir denkst, ich erlebe Jesus gar nicht in meinem Leben. Ich habe Sorgen, ich habe Herausforderungen, sei es bei der Partnerwahl. Du denkst dir vielleicht, ja, meine Freunde haben schon irgendwie einen Partner und ich bin da alleine und frage mich, warum? Ich habe vielleicht gerade einen Korb bekommen oder sowas. Warum? Wieso ist das so, Jesus? Meinst du so schlecht mit mir? Vielleicht bei deiner Berufswahl, wo du denkst, ey, wieso haben alle so einen coolen Job und ich bewerbe mich und kriege Absagen und ich schaff's nicht oder ich will einen viel besseren Job haben, du bist unzufrieden. Oder auch bei deinem Charakter und du dir denkst, Jesus, ich habe schon so lange mit dieser einen Sünde zu kämpfen. Schon so lange bete ich dafür und du machst mich nicht frei davon. Warum nicht? Jesus, siehst du nicht meine Not? Jesus, wir haben keinen Wein. Siehst du das nicht? Dann will ich dir sagen, du darfst daran glauben, Jesus sieht dich. Und er sagt, ich weiß, dass du keinen Wein hast. Ich kenne deine Sorgen, ich kenne deine Nöte. Das kannst du mir glauben. Aber ich werde ganz bestimmt nicht in deinem Zeitplan handeln, sondern in meinem, weil ich bin Gott. Vertraust du darauf? Und abschließend haben wir dann die Zusammenfassung von Johannes in Vers 11, wo er sagt, dies tat Jesus in Kana in Galiläa als Anfang der Zeichen und offenbarte seine Herrlichkeit. Und dann haben wir genau die perfekte Folge, genau das Ziel, was ein Zeichen bewirken soll, und seine Jünger glaubten an ihn. Das heißt nicht, dass die Jünger ab hier an ihn geglaubt haben. Das zeigt er auch in der Fußnote. Da schreibt er, sie wurden also gefestigt im Glauben, im Vertrauen. Also sie hatten bereits einen Glauben, aber dieser Glaube wurde durch das Zeichen nochmal vertieft. Also das Zeichen hat seine Funktion erfüllt. Jesus hat seine Herrlichkeit als Gott dadurch offenbart. Und die Folge daraus war, dass seine Jünger an ihn glaubten. Und es ist interessant zu sehen, dass wir das von den Dienern nicht lesen. Weil gerade hat Johannes ja diesen Beisatz gemacht, der Festordner, der wusste nicht, woher der Wein war. Während die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, die wussten genau, was hier passiert ist. Die Diener haben genau gesehen, was hier passiert ist. Hier ist gerade 600 Liter Wein passiert. Das ist nicht einfach nur irgendwas passiert. Die haben genau gesehen, die haben gerade 600 Liter Wasser geschöpft und das ist gerade zu Wein geworden. Denen ist das nicht verborgen geblieben. Die wussten genau, was passiert ist. Aber von ihnen lesen wir nicht, dass sie geglaubt haben. Wir lesen auch nicht, dass sie nicht geglaubt haben. Das ist spekulativ. Aber vielleicht lässt Johannes das auch bewusst offen und sagt, ein Zeichen führt dazu, dass du an Jesus glauben kannst. Es ermöglicht es dir. Jesus offenbart sich durch das Zeichen als Gott und sagt, guck mal, das ist meine Herrlichkeit. Glaubst du? Aber er zwingt dich nicht dazu. Und das ist genauso heute. Wir haben heute das Evangelium so frei zugänglich wie nie zuvor. Wir haben es in verschiedenen Übersetzungen, in verschiedenen Sprachen. Wir haben so viele Kommentatoren, so viele Lehrer, Prediger, die uns das Wort Gottes auslegen. So frei zugänglich wie noch nie zuvor. Aber trotzdem zwingt es einen nicht zum Glauben. Jesus zwingt niemanden in seine Nachfolge. Aber er ermöglicht es jedem. Glaubst du das? Es bleibt eine Entscheidung zu treffen. Entweder erkenne ich die Herrlichkeit Gottes und dass ich ihr niemals gerecht werde und es führt mich zur wahren Buße und bringt mich in die Nachfolge Jesu, oder ich tue es ab und mache weiter in mein eigenes Ding und lebe nicht mit Jesus. Wie gesagt, es bleibt eine Entscheidung zu treffen. Wo stehst du da gerade? Erkennst du die Herrlichkeit Gottes in seinem Wort? Ich finde es so beeindruckend, wie das Wort Gottes hier auch beschrieben wird, wie er Jesus beschreibt. Das hat mich so ergriffen in der Vorbereitung nochmal. Siehst du das auch? Erkennst du die Herrlichkeit Gottes in seinem Wort? Verstehst du, dass es die beste Entscheidung ist, sich Jesus anzuvertrauen? Er weiß genau, was du brauchst und er will es dir geben. Ein Leben in absoluter Fülle durch den Glauben. Er weiß genau, was gut ist für dich. Er fährt auch den besten Zeitplan dabei, auch heute noch. Und er wird auch zum besten Zeitpunkt wiederkommen und seine Jünger mit sich nehmen. Wirst du dabei sein? Ich wünsche es uns sehr. Jesus will uns ein Leben in absoluter Fülle und absolutem Überfluss geben. Glaubst du daran? Ich würde einmal gerne zusammenfassen, was wir gerade besprochen haben. Also wir stehen auf dem Fundament des Anlasses vom Johannesevangelium. Johannes will zeigen, Jesus ist tatsächlich Gott. Und dann kamen wir vom Kontext, komm und sieh, wie Jesus ist, wie er handelt, was er macht, warum er es macht. Und wir haben gesehen, Jesus ist tatsächlich Gott. Kein Sohn von Maria, sondern der Sohn Gottes. Er schafft etwas, was nur der Schöpfer Gott schaffen kann. Und er gebraucht dazu Menschen mit menschlichen Fähigkeiten, um daraus etwas Göttliches zu machen. Ist interessant, oder? Also Jesus schafft nicht einfach so den Wein und dann sind auf einmal die Weinkrüge voll und dann schleppen die Diener diese vollen Weinkrüge, sondern Jesus sagt zu den Dienern, nehmt Wasser und macht das voll. Also er gebraucht Menschen mit menschlichen Fähigkeiten, menschlich total banal, warum, was hat das mit Wasser jetzt zu tun? Aber im Glauben daran macht er was Göttliches daraus. Das gilt für uns heute auch. Wir dürfen als Menschen mit menschlichen Fähigkeiten im Glauben daran, dass Gott daraus was Göttliches macht, leben im Vertrauen zu Gott. Mich auch voll ermutigt in der Vorbereitung. Wir haben gesehen, dass er tatsächlich der verheißene Messias ist und jetzt die neue Heilszeit beginnt. Und wir haben gesehen, wie sich Jesus darin offenbart. Er handelt entgegen menschlicher Erwartungen, nicht so wie Maria es erwartet, sondern göttlich. Er handelt in seinem perfekten Zeitplan. Er handelt in absoluter Fülle und Überfluss. Und er gibt die Möglichkeit, sich als Gott zu erkennen und daraus resultierend an ihn zu glauben. Genau das, was Johannes auch vorhat, in seinem Evangelium zu zeigen. Ich würde uns gerne einladen zu einer Gebetsgemeinschaft. Vielleicht hat dich einiges ermutigt, vielleicht hast du auch einige Gedanken einfach, die du in Stille vor Gott bringen möchtest. Dann fühle dich jetzt sehr frei dazu, lade dich sehr ein dazu. Wenn ihr Fragen vielleicht dazu habt, können wir auch gleich gerne ins Gespräch dazu kommen. Und da du ein Kind Gottes bist, wir haben allen Grund, Jesus anzubeten, oder? Er ist ein herrlicher Gott und er offenbart sich uns. Und wir dürfen im Glauben vertrauen und mit ihm leben. Und lass uns jetzt eine Gebetsgemeinschaft machen und ich schließe dann ab. Herr Jesus, wenn wir sehen, wie du dich in deinem Wort offenbarst, dann kommen wir einfach ins Staunen, kommen wir einfach in die Anbetung, weil du tatsächlich Gott bist. Du bist würdig, angebetet zu werden. Wir können gar nicht anders, als dich anzubeten. Herr, es liegt in unserer Natur. Und dafür danke ich dir, dass du uns dich offenbarst, dass du dich uns zuneigst in deinem Wort, dass wir dich tatsächlich erleben dürfen, erkennen dürfen in deinem Wort, sehen dürfen, wer du bist, vor allem auch wer wir sind, dass wir dir überhaupt nicht gerecht werden können mit unserem menschlichen Wesen. Und du dich trotzdem uns zuneigst und trotzdem Gnade mit uns hast, uns nicht nur vor dem Tod rettest, sondern uns tatsächlich das Leben schenkst und dadurch auch in uns lebst, wenn wir daran glauben. Jesus, danke für diese Verheißung, für diese Zusage. Das ewige Leben ist jetzt. Und wenn wir von dieser Erde gehen, dann ist es nur noch ein fließender Übergang. Und das ermutigt mich so sehr. Und das schenkt mir so eine Hoffnung für den Alltag. Danke dir dafür, dass es dein Wort ist, dass das in uns bewirkt. Ich will dich bitten, dass wir ja daraus immer wieder neue Kraft schöpfen. Du siehst, wie vergesslich wir sind. Du siehst, unser Alltag sieht ganz oft einfach nicht so aus wie unsere oft so frommen Gebete. Und bei mir ist es genauso. Und deswegen bete ich darum, dass du uns immer wieder durch deinen Geist daran erinnerst, was wir wirklich für eine Fülle an Gnade durch dich bekommen haben. Ich bete auch für jeden, der das noch nicht erlebt hat in seinem Leben, dass er darüber nachdenkt, dass dieser Text ihn vielleicht dazu bringt oder sie, sein Leben dir abzugeben im Glauben und im Vertrauen darauf, zu sehen, ich werde dir nicht gerecht, aber ich glaube, dass du alles bezahlt hast und im Glauben daran Leben zu bekommen. Ja, Vater, bitte, lass uns nicht los davon. Bitte berühre unsere Herzen weiterhin damit. Vielen Dank. Ich bete auch um diese Jugendstunde. Bitte segne uns jetzt in den Gesprächen, da wo wir uns aufhalten gleich. Lass es auch getränkt davon sein, dass wir eine Freude haben dürfen durch dein Evangelium. Wir haben allen Grund, uns zu freuen. Wir loben dich. Amen.